Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wählen ist verkehrt. So lautet ein bekannter Ausspruch der marxistischen Zeitschrift Gegenstandpunkt. Und damit sind wir schon wieder beim selben Thema wie vor zwei Wochen bei der Demokratiekritik. Zuletzt hatten wir uns mit Robert Michels befasst, der in seiner Parteiensoziologie Anfang des 20. Jahrhunderts untersucht hatte, wie die Sozialdemokratie immer oligarchischer wurde. Michels sah dadurch das Versprechen der Demokratie verraten.
Ganz anders ist es bei der Demokratiekritik, der wir uns heute nähern wollen. Beim Gegenstandpunkt sieht man Demokratie und Kapitalismus nicht in einem Widerspruch zueinander. Ganz im Gegenteil. Die Demokratie ist für diese Marxisten die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Was damit gemeint ist, erklären wir gleich. Werbung.
Diese Folge wird präsentiert vom Podcast Geschichte wird gemacht, der von der Hans-Böckler-Stiftung produziert wird. Dieser Podcast beschäftigt sich mit der deutschen Gewerkschaftsgeschichte und behandelt zum Beispiel den erfolgreichen Kampf der Gewerkschaften für den 8-Stunden-Tag, den Generalstreik zur Rettung der Weimarer Republik 1920 oder die Rolle von Frauen im Kampf um Mitbestimmung. Die aktuelle Folge widmet sich Hans Böckler selbst, der am 26. Februar vor 150 Jahren geboren wurde.
Hans Böckler ist eine der zentralen Figuren der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Er gilt als Vater der Montan-Mitbestimmung und kämpfte für die Einheitsgewerkschaft, ein Modell, bei dem alle Beschäftigten einer Branche in einer Gewerkschaft vertreten werden. Wichtig war hierbei der Gedanke, alte Grabenkämpfe zu überwinden und sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Mehr dazu auch in einzelnen Folgen von Geschichte wird gemacht. Böcklers Geburtstag feiert die Stiftung jedenfalls mit einer ganzjährigen Kampagne und möchte so für eine Politik werben, die auf Verständigung und Vertrauen beruht. Den Link findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung.
Manche Hörer werden vielleicht von der marxistischen Gruppe schon gehört haben, die in den 1970er und 80er Jahren ein regelrechtes Schreckgespenst der Bundesrepublik war. Diese Marxisten kritisierten den Kapitalismus, den Staat und die bürgerliche Wissenschaft besonders radikal. Und diese Gruppe fiel unter anderem dadurch auf, dass sie regelmäßig Vorlesungen und Veranstaltungen an Universitäten sprengte, um ihre Kritik zu verbreiten. Und ich hörte auch, Jürgen Habermas war jetzt nicht unbedingt ein Fan dieser Gruppe, richtig?
Ja, nach allem, was ich mal so gehört habe, hat der sich sehr vehement dafür eingesetzt, dass einer der prominentesten Vertreter dieser Gruppe nicht mehr bei Suhrkamp publizieren darf, was nämlich unter anderem auch mal passiert ist vor knapp 40 Jahren.
Der häufigste Vorwurf gegen diese marxistische Gruppe: Mit diesen Marxisten sei keinerlei Aktivismus oder Realpolitik innerhalb der bestehenden Verhältnisse zu machen. Ein Vorwurf, dem viele Mitglieder der MG wahrscheinlich zugestimmt hätten.
Und Anfang der 90er Jahre löste sich die MG auf, um der Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen. Ehemalige Mitglieder gründeten dann aber die Zeitschrift Gegenstandpunkt, die bis heute besteht und die weitgehend anonym publiziert. Es gibt zwar einige bekannte Köpfe, aber alle Artikel erscheinen ohne Angabe von Namen, also als Produkt der gesamten Redaktion, wahrscheinlich um weiterhin dann zu einer Beobachtung zu entgehen. Mit dieser radikalen Demokratiekritik wollen wir uns heute auseinandersetzen. Genauer gesagt soll es um die Frage gehen, wozu es eigentlich Wahlen in der bürgerlichen Gesellschaft gibt und wer im Staat eigentlich wirklich der Souverän ist.
Blicken wir aber zuerst noch mal kurz auf Robert Michels. Es ist ja interessant, diese verschiedenen Kritiken der Demokratie zu kontrastieren. Bei Michels wird einerseits die real existierende Demokratie kritisiert, andererseits hält er ihr ein Ideal entgegen, von dem er selbst zugibt, dass es eigentlich unrealistisch ist. Wir machen das mal beispielhaft fest. Michels Buch heißt »Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie«. An diesem Parteiwesen und dieser Demokratie übt er scharfe Kritik. aus seiner Sympathie für eine sozialistische Revolution macht er keinen Hehl und erklärt, die einzige Existenzberechtigung einer sozialistischen Partei bestehe darin, Zitat, das Werk der Vernichtung der Organisation des Staates in seiner heutigen Form sachgemäß und systematisch vorzubereiten.
Das ist die eine Seite. Den modernen Staat und damit auch die bürgerliche Demokratie möchte Michels überwinden. Andererseits schreibt er dann am Ende über die Demokratie, die Aufgabe des Einzelnen wird also die des Schatzgräbers sein müssen, der von seinem sterbenden Vater einen Schatz angezeigt erhielt. Der Schatz ist zwar nicht auffindbar, aber die an die Suche nach ihm gesetzte Arbeit des Sohnes macht den Acker fruchtbarer. Die Suche nach der Demokratie wird keine anderen Früchte liefern. Für Michels gibt es also die Demokratie in einem doppelten Sinne. Einerseits als traurige Realität der bürgerlichen Demokratie, andererseits als eine utopische Idee, frei nach dem Motto, die real existierende Demokratie ist doch gar keine echte Demokratie. Und das hört man sehr häufig von Linken. Also auch mir schrieb neulich ein Hörer auf Instagram, dass wir Linken doch für die echte Demokratie streiten, im Gegensatz zur bürgerlichen Demokratie.
Hier wird also ein Begriff von Demokratie gebraucht, der wenig mit der jetzigen zu tun hat. Diese Linken stellen sich nicht die Frage, was Demokratie heute bedeutet, sondern vielmehr, was könnte Demokratie bedeuten, wenn der Kapitalismus erst einmal abgeschafft ist. All das weiß die Redaktion des Gegenstandpunkt weit von sich. Ihr geht es nicht darum, was vielleicht in einer fernen Zukunft als Demokratie gelten könnte. Ja, es geht hier nicht einfach so um eine Kritik der postdemokratischen Zustände oder so etwas. Also welchen Grad an Delegation oder Volksabstimmung es in einem eventuellen Sozialismus dann auch geben könnte, wenn man diesen Stadium hier hinter sich gelassen hat. Stattdessen wird untersucht, wieso die Demokratie die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft ist. So lautet nämlich der Untertitel des Demokratiebuchs des Gegenstandpunkt, in dem verschiedene Artikel aus den 90er Jahren bis in die jüngere Gegenwart versammelt sind.
Und wir blicken dabei auf den ersten Text, der in diesem Buch enthalten ist, die demokratische Wahl. Laut den Verfassern macht sich ein großer Teil der Bevölkerung nämlich falsche Vorstellungen darüber, wozu eigentlich diese Wahl nützt. Auf der einen Seite gibt es den Demokratie-Idealismus, der in der Öffentlichkeit gepflegt wird, mit dem vielleicht Staatsrechtler oder Politiker in der Öffentlichkeit hausieren gehen und der wie folgt beschrieben wird. Die Idee ist dabei die, eine Herrschaft, die sich von ihrem Volk periodisch beauftragen lässt, wäre keine Herrschaft. Eine Gewalt, die sich von denen, die ihr gehorchen müssen, legitimieren lässt, wäre keine. Lebensverhältnisse, deren politische Macher und Aufseher in Wahlkämpfen durch Publikumsentscheid ermittelt werden, wären verwirklichte Freiheit.
Das ist das Demokratieideal. Wir bekommen es in gewisser Weise schon in der Schule vermittelt. Legitime und illegitime Staaten unterscheiden sich dann dadurch, ob in ihnen gewählt wird oder nicht. Solange die Möglichkeit besteht, eine Regierung abzuwählen, handelt es sich nicht um eine Gewaltherrschaft, sondern um eine legitime Herrschaft, die den Interessen des Volkes verpflichtet ist. Das ist die eine Weise, wie über die Wahl gesprochen wird. Der langjährige Präsident des Deutschen Bundestages, Norbert Lammert, sprach beispielsweise immer wieder vom Wahlrecht als dem Königsrecht jedes Staatsbürgers und suggerierte dadurch, die reale Macht liege heute beim Bürger, so wie sie in vorbürgerlichen Zeiten beim absoluten Monarchen gelegen hatte. Es gibt aber auch eine deutlich abgeklärtere, man könnte sagen weniger romantische Version, wie über die Wahl gesprochen wird. Die Bürger betrachten die Wahl oftmals ja eher zynisch und sehen in ihr nicht ein Königsrecht, das sie dann von dem sie Gebrauch machen. Ja, im Gegenstandpunkt heißt es da, dass das entscheidungsbefugte Publikum in seinem Alltag von seiner Wahlfreiheit viel hält, dass es darauf so große Stücke hält, wie die demokratische Wertlehre es unterstellt. Erst recht, dass es von der Konkurrenz der Wahlkämpfer um seine Stimme besonders angetan wäre, das lässt sich allerdings nicht behaupten. Unter wahlberechtigten Bürgern ist es Sitte, die Bedeutung der eigenen Wahlstimme illusionslos zu sehen, also gering zu schätzen, den Wahlkampf als Zirkus zu verachten, von den Politikern eine überwiegend schlechte Meinung zu haben und trotzdem zur Wahl zu gehen, wenn sie angesetzt ist. Das ist also bekannt. Ja. Man kann es also immer wieder hören. Das ist nicht nur der Stammtisch, sondern generell wird so geredet. Und sobald die Wahlplakate überall hängen, sagt man, ich kann die Köpfe schon nicht mehr sehen und so etwas. Also das ist die Alltagshaltung, die anzutreffen ist in der Bevölkerung.
Das stimmt auf jeden Fall. Wo du gerade sagst, ich kann die Köpfe nicht mehr sehen. Ich erinnere mich noch, dass Christian Lindner ja zitiert wurde in dem einen Artikel, dass er über seine Mitkoalitionäre gesagt haben soll, ich kann die Fressen nicht mehr sehen. Und das muss ich sagen, ist so ziemlich das einzige Mal, dass Christian Lindner gekocht hat in seiner Zeit als Politiker, die nun Gott sei Dank vorbei ist. Ja, da muss ich gestehen, das ist was, was sich jeder halbwegs normal tickende Mensch auch denkt, wenn er diese Plakate sieht.
Und aber wir sehen daran, Wahlen können durchaus was bewirken, nämlich dass Christian Lindner nicht mehr im Amt ist. Wir werden aber uns weiter dieser Kritik jetzt hier, werden die diskutieren, die uns zeigt, wie eng der Rahmen ist, in dem Demokratie im bürgerlichen Staat etwas bewirken kann. Aber natürlich kann etwas passieren. Man kann Leute aus dem Amt wählen, zum Beispiel Christian Lindner, der jetzt viel Zeit hat.
Der jetzt viel Zeit hat und auch, ich sag mal, die unangenehmsten Jurastudenten, die man im Laufe seines Lebens kennengelernt hat, die haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Das ist schon wirklich eine ganz gute Sache. Aber du hast es schon gesagt.
Ach so, also, weil die Mitarbeiter bei der FDP dann waren und sich da so ein bisschen verdingen konnten. Ja.
Ja.
Tut mir auch leid für die, ja.
Jetzt gilt es mal, Eigeninitiative zu zeigen. Eigenverantwortung muss nun in die Realität umgesetzt werden. Du hast es gesagt, Wolfgang, es gibt auf der einen Seite also dieses hehre Ideal, was hochgehalten wird, zu dem sich die Politiker natürlich auch oftmals sehr instrumentell verhalten. Aber es gibt so ein paar, wie Norbert Lammert oder wie besonders engagierte Sozialkundelehrer, die das wirklich ganz, ganz hochhängen, so dieses Ideal. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch die Resignation in der Bevölkerung, dieses, ich sag mal, bisschen zynisch Abgeklärte, ja, wo man dann am Stammtisch sagt, die da oben, die machen eh, was sie wollen. Oder man denke an diesen Ausspruch Tucholskys, wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie schon längst verboten. Also im Wahlvolk herrscht eigentlich Einigkeit darüber, dass der Wahlkampf ein alberner Zirkus ist, dass die eigene Stimme wenig zählt und so weiter. Für die Autoren des Gegenstandpunkts gehen jedoch beide Betrachtungsweisen an der Sache vorbei. Sowohl der Demokratieidealist als auch der illusionslose Bürger, der sich nichts vormachen lässt, ja, der sich nicht vormachen lässt, seine Wahl würde irgendeinen Unterschied machen und der trotzdem hingeht, keiner von den beiden erkennt die reale Bedeutung der Wahl in der bürgerlichen Gesellschaft.
Worum geht es letztlich bei der Wahl? Wer ist das wirkliche Subjekt, ist hier die Frage. Der Alltagsverstand würde sagen, natürlich die Wähler. Immerhin sind es diese, die zur Wahl gehen, ihr Kreuzchen machen. Im Gegenstandpunkt heißt es hingegen, von den Inhabern des aktiven Wahlrechts ist nichts als Passivität zu erwarten. Sogar die Kritischen, Skeptischen und Verdrossenen tun nichts als auf Angebote warten. Die aktive Rolle liegt ganz bei denen, die das passive Wahlrecht wahrnehmen. Das klingt nun kontraintuitiv. Diejenigen, die über das aktive Wahlrecht verfügen, sind passiv. Sie warten nur auf alternative Angebote der Politik, bei denen sie dann ihr Kreuz machen können. Diejenigen hingegen, die über das passive Wahlrecht verfügen, die also gewählt werden, sind in Wahrheit das aktive Subjekt der Wahl.
Zitat: Alles das sind immerhin Klarstellungen über das eigentliche Subjekt freier demokratischer Wahlen. Die Wähler jedenfalls sind es nicht. Wahlen sind eine aufwendige Übung, der sich die Parteien und ihre Kandidaten unterziehen. Die wissen auch warum, denn für sie geht es um einiges. Ihr Aufwand ist Mittel zum Erwerb der Macht. Das heißt also, bei der Wahl geht es nicht wirklich darum, dass sich der Bürger in die großen Fragen der Politik einmischt. Im Gegenteil, er gibt zwei einzelne Kreuze ab und mischt sich ab diesem Moment wieder aus den öffentlichen Fragen aus. Das heißt, es ist eine Einladung in die Politik, die zugleich wieder eine direkte Ausladung ist. Einerseits ist die Wahlentscheidung des Einzelnen quantitativ unbedeutsam. An der einzelnen Stimme hängt ohnehin so ziemlich gar nichts. Andererseits sagt das Wahlkreuz auch qualitativ nichts aus und die gewählten Politiker dürfen daraus ableiten, was sie wollen. Und sobald die Wahl getätigt ist, ist der einzelne Abgeordnete einzig und allein seinem Gewissen und vielleicht noch dem Fraktionszwang unterworfen. Und die Politiker halten sich dann ja auch sehr viel zugute auf die Freiheit vom Druck der Straße.
Ja, das ist ja auch ganz interessant. Wir haben es ja angesprochen. Wir wissen noch nicht, ob die Mehrwertsteuer erhöht wird. Die Programme geben darüber keinen Aufschluss. Ich konnte also gar nicht darüber abstimmen. Ja, also ich konnte jetzt sagen, wenn ich die Linke wähle, bekomme ich vermutlich keine Mehrwertsteuererhöhung, weil die eine Mehrwertsteuersenkung bei einigen Sachen vorgesehen haben. Aber sonst konnte ich einfach auch gar nicht darüber abstimmen. Das heißt, ich muss mich dem jetzt ergeben, denn ich bin ja schon wieder aus der Verhandlung draußen, wenn man so möchte. Ja, ich habe das Kreuzchen gemacht. Jetzt sind da Leute gewählt. Wenn die jetzt entscheiden, es ist wichtig, dass wir eine Mehrwertsteuererhöhung bekommen, dann habe ich mich dem zu fügen. Ja. Jetzt würden natürlich Politikwissenschaftler anderer Couleur sagen, ja, aber also es hat ja schon vorher, also dass die Parteien so agieren, wie sie agieren, resultiert ja auch aus dem, was im Volke so vorfindlich ist, an Meinungen, an Diskurs. Und daraus formiert sich ja dann die ein oder andere Position in den Parteien. Also die spiegeln das ja gerne dann so nochmal zurück. Es ist ja fast ein bisschen wie bei der Massenlinie im Sozialismus, dass man dann sagt, ja, wir haben eigentlich eine Partei, die ist aber so nah am Volk, dass sie auch immer genau diese Strömungen mit aufnimmt. Und das haben wir natürlich im Parlamentarismus dann nochmal stärker aufgegliedert und einzelne Positionen klarer konturiert. Aber man sagt dann also, es ist etwas vorfindlich und das greift man so auf. Aber wir haben es eben dann bei so etwas wie der Mehrwertsteuer dann nicht mit etwas Vorfindlichem oder so zu tun, dass dann in der Partei dann geformt wird zu einem konkreten Gesetz oder so, sondern das wird quasi unabhängig von dem, was so in der Bevölkerung gemeint und gedacht und gewollt wird, einfach dann entwickelt, wenn gewählt wurde.
Ja, und ich meine, wir können da ja später nochmal auf diese Frage quasi zurückkommen, inwieweit man überhaupt davon sprechen kann, dass sich da so ein Wunsch einfach in den Bürgern einnistet nach bestimmten, ich sag mal, politischen Vorhaben. Also wenn, was weiß ich, also Bürger, die kommen ja nicht von sich aus auf die Idee, Deutschland braucht jetzt Waffen, um kriegsfähig zu sein, sondern das ist ja eine Problemlage, die ihnen eigentlich vom Staat erst vorgesetzt wird und in die sie sich dann reindenken müssen, ja. Und wo ihnen dann ja auch noch von den Politikern in Talkshows, bei öffentlichen Auftritten und so weiter schon vorgedacht wird, was sie dann nachzudenken haben. Aber das verschieben wir vielleicht mal auf später, die Debatte, ja, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist.
Vielleicht noch ein Punkt da, du willst es verschieben, aber ich will es nur noch gerade sagen, und wir müssen dann noch die Realität der Massenmedien, wie Niklas Luhmann das bezeichnen würde, mit einbedenken, denn es gibt nur diese Realität, also die politische Realität der Massenmedien ist die Realität der Massenmedien. Das heißt, es ist nicht irgendwas, ich kann da noch so eine Realität wegschieben und dann habe ich eine andere als die der Massenmedien, sondern die politische Realität lässt sich ja nur so vermitteln, nicht über das Gartenzaungespräch oder so.
Auf jeden Fall, aber deshalb würde ich sagen, auch über diese Realität können wir später nochmal sprechen, wenn wir hier quasi diese Kritik durchgegangen sind, weil man dann ganz gut natürlich jetzt sehen kann, was hier die Redakteure dem jetzt antworten würden auf genau diesen Einwand von so, ich sag mal, demokratieidealistischen Politikwissenschaftlern.
Das heißt also, eine Wahl ist getätigt, einzelne Abgeordnete haben dann diese Stimme. Die Wahl ist damit aber dann so gesehen nicht dazu da, das Volk zu ermächtigen. Im Gegenteil, so sagen sie vom Gegenstandpunkt, der Wahlakt besteht gerade darin, dass jeder Bürger seine Kreuze setzt und ab dann wieder den Ansagen von oben folgt. Ja. Und auch die Zumutungen in Kauf nimmt. Ja, man muss den Leuten was zumuten und sie müssen einsehen, dass man ihnen was zumuten muss. Nun könnte man ja auch sagen, wo liegt das Problem? Dass die Organisation von Gesellschaft nicht permanent basisdemokratisch ablaufen kann, das haben wir schon in der Folge über Robert Michels zur Genüge betont und haben es häufiger hier auch schon gesagt. Was wäre dann aber so daran verkehrt, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich durch die Wahl grob darüber verständigt, wohin es gesellschaftlich gehen wird und der Rest wird dann delegiert?
Ja, so wollen ja die Anhänger des Staates und der Wahl das oftmals verstanden wissen. Also man sagt quasi, ja, da ist das Volk, das berät sich, in einem offenen Diskurs mit Meinungsfreiheit und allem drum und dran über die Fragen, die von öffentlichem Interesse sind, und tritt dann zeitlich begrenzt die Souveränität ab. Und das heißt dann quasi, dass dennoch, auch wenn die Souveränität für eine bestimmte Zeit abgetreten wird, ja, für die Wahlperiode zum Beispiel, dass dennoch alle Staatsgewalt und alles Regieren auf die Souveränität des Volkes zurückzuführen sei, wie es ja auch im Grundgesetz heißt. Da heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und dieser Interpretation erteilt der Gegenstandpunkt eine klare Absage. Es ist nicht so, dass sich irgendwann mal die Menschen zusammengefunden haben und dann festgestellt hätten, dass sie ja ein Gemeinwesen bilden können und sich dann entschieden hätten, bestimmte Aufgaben zu delegieren. Zitat: Vom Weggeben einer Souveränität, die das Volk als solches erst einmal wirklich besäße, bevor es die Staatsgewalt von sich ausgehen lässt, kann keine Rede sein. Seine Souveränität ist nichts als eine verfassungsrechtliche Fiktion.
Es ist nicht das Volk, das sich seinen Staat schafft, um dann Fragen von öffentlichem Interesse zu delegieren, sondern umgekehrt. Der Staat, der in bestimmten Grenzen sein Gewaltmonopol erlangt, schafft sich sein eigenes Volk. Zitat: Allein durch die Gewalt, die sie sich gefallen lassen und insofern sehr passiv also begründen, sind die sozial so verschiedenartigen Mitglieder einer modernen Industriegesellschaft als Volk definiert. Das logische Verhältnis zwischen Staat und Volk wird üblicherweise genau andersherum aufgefasst, als wir hier angeben.
Also, um das irgendwie verständlich zu machen, normalerweise wird ja quasi gesagt, ein souveräner Staat geht gewissermaßen aus dem Volk hervor. Ja, man hat ein souveränes Volk, irgendwie eine Menschengruppe, die sich aus welchem Grund auch immer ähnlich ist, sprachlich, kulturell, und die schafft sich dann einen Staat, schafft sich gemeinsam ein Gewaltmonopol, weil sie angeblich so anders ist als der Rest der Menschheit, dass sie dann diesen eigenen Gewaltmonopolisten braucht. Und dann delegiert sie alle paar Jahre, wenn dieser Staat dann demokratisch verfasst ist, die Souveränität an die jeweils gewählte Regierungsmannschaft. Das ist quasi, wie eigentlich bürgerliche Denker oftmals so schablonenhaft das Ganze zeigen. Und hier sehen wir die umgekehrte Interpretation, dass man also sagt, naja, Staaten, die entstehen halt einfach historisch durch Gewalt, durch Kriege, was auch immer. Das sind dann Gewaltmonopolisten, und die sagen dann, alle, die hier gerade leben, die sind das Volk. Und dann gibt man ihnen alle paar Jahre das Recht zu wählen und sagt dann quasi, und deshalb geht alle Staatsgewalt vom Volke aus, obwohl es eigentlich umgekehrt ist. Erst gibt es diese Gewalt und dann lässt sie sich alle paar Jahre wieder legitimieren. Aber die ganz grundsätzlichen Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die stehen dabei, wenn alle paar Jahre die Wahl getroffen wird, wenn dann wieder der Staat sich legitimieren lässt von seinem Volk, die stehen überhaupt nicht zur Wahl. Zitat: Die periodisch wiederkehrende Wahlfreiheit des Volkes bedeutet nicht, dass die Bürger in diesen Sternstunden ihrer Souveränität alle öffentliche Gewalt wieder an sich ziehen, alle Einrichtungen der Staatsmacht zurücknehmen und alles neu regeln könnten. So buchstäblich hat die Volkssouveränität nie existiert. Und deshalb eben dann dieser Begriff, dass die Volkssouveränität eine verfassungsrechtliche Fiktion sei. Erstens, weil nicht das Volk den Staat begründet, sondern der Staat sich sein Volk erschafft. Und zweitens, weil die zentralen Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens überhaupt nicht zur Disposition stehen. Dass zum Beispiel kapitalistisch gewirtschaftet wird, dass also die einen für den Reichtum der anderen arbeiten und dabei nie über eine beständige materielle Sicherheit verfügen, das ist genauso vorausgesetzt wie der Antagonismus der Staaten.
Denn hierin liegt für die Autoren die Staatsräson der Demokratie. Erstens in der Schaffung und Betreuung einer Klassengesellschaft mit all ihren Widersprüchen. Da heißt es, so organisiert sich der demokratische Staat seine Klassengesellschaft zusammen, indem er die Leute zwingt, darin Platz zu nehmen, von der Widersprüchlichkeit ihrer Lage großzügig abzusehen und ihre unversöhnten Interessengegensätze vornehm hinter dem Gesichtspunkt zurückzustellen, dass doch immerhin der Staat sich um alle kümmert. Nichts von alledem steht demokratisch zur Wahl. Deshalb ist es eigentlich auch folgerichtig, wenn jeder neu gewählte Präsident oder auch hier der Bundeskanzler mal sagt, ich will der Kanzler aller sein.
Ja.
Ja, also das ist dann immer so, das ist das, worauf sich dann alle einigen können. Dann nimmt man alle Interessengegensätze plötzlich raus und sagt, das ist der Kanzler für alle. Und das ist unser Kanzler oder das ist mein Kanzler, dann kann man sagen.
Und das ist heißt, ja dann auch nicht ganz falsch. Also weil er ja quasi alle Interessen in der Bevölkerung, weil er die ja alle anerkennt. Also dadurch, dass der Staat Marktwirtschaft festschreibt, schreibt er ja auch Interessengegensätze fest, zum Beispiel zwischen Kapital und Arbeit. Und dann sagt er auch durchaus, all diese Interessengegensätze, die werden von ihm irgendwie behandelt. Also der Kapitalist hat sein Recht auf billige Arbeit, der Arbeiter hat vielleicht Recht auf Arbeitslosenhilfe, wenn er mal, wenn da die Firma pleite geht oder er gefeuert wird. Das heißt, alle diese Blickwinkel muss dann ein guter Staatspräsident auch oder ein guter Kanzler dann auch in den Blick nehmen.
Das heißt, die wohl gewichtigste Frage überhaupt: unter welchen Bedingungen ein Gemeinwesen produziert und den Arbeitsertrag verteilt, ist aus jeder politischen Debatte herausgenommen. Und das prägt ja all unser Leben. Ja? Mhm. Also das ist ja wirklich die Frage. Dass kapitalistisch gewirtschaftet wird, muss eine jede Partei, die das Recht aufs Regieren erringen will, akzeptieren, auch wenn es dann unterschiedliche Erfolgswege gibt. Also die Sozialdemokraten wollen vielleicht eine nachfrageorientierte Politik mit höheren Löhnen und einem etwas großzügigeren Sozialstaat, um das nationale Wachstum so zu stimulieren, während Liberale und Konservative auf Angebotspolitik setzen, also auf Steuersenkung, den Abbau von Regulierungen, auf einen schlanken Staat etc.
Das heißt also, der Staat produziert mit seiner Gewalt permanent Interessenwidersprüche zwischen Arbeitern, deren Geld immer knapp ist, und Arbeitgebern, die ihr Recht auf billige Arbeit einfordern. Oder vielleicht zwischen Arbeitern, die möglichst niedrige Sozialversicherungsbeiträge entrichten wollen, und Arbeitslosen, die nicht auf der Strecke bleiben möchten, und so weiter. Das war das, was eben gemeint war mit: der Staat produziert diese Widersprüche und dann nimmt er sich ihrer auch konstruktiv an. Also das ist ja dann quasi das, was jeder, der ein Regierungsprogramm vorschlägt, sagen muss. Dass er, genau wie du sagtest, Wolfgang, ein Kanzler für alle ist und all diese Interessen gegeneinander abzuwägen, bereit ist. Und dabei wird
das dann, heißt dann, wenn man sagt, der Standort Deutschland muss gestärkt werden, dann bedeutet das natürlich auch, mit all diesen Widersprüchen irgendwie umzugehen. Denn den Standort stärken kann ja bedeuten, dass wir dringend niedrigere Löhne brauchen, um wettbewerbsfähig zu sein, ist aber eigentlich entgegen der Interessen jener, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Das muss also auch wieder irgendwie eingepflegt werden. Zur Not kann man sie dann hinter so einem nationalen Wir versammeln.
Genau, aber das ist ja lustig, dass du es sagst, weil klar, dass man dann zum Beispiel die Lohnsenkung durchsetzt oder vielleicht die Schröpfung des Sozialstaates, das ist auf den ersten Blick gegen die Interessen der Beschäftigten oder der Arbeitslosen. Aber wenn man das nicht tut, kann es ja auch sein, dass die Arbeitsplätze weggehen, weil das Kapital ein scheues Reh ist. Und dann haben die gar keinen Arbeitsplatz mehr. Und dementsprechend ist das dann vielleicht eine Notwendigkeit, die sogar beiden Seiten dann ab und zu oder gewissermaßen hilft. Also das ist ja dann das Zynische daran, so einen Kapitalismus zu regulieren. Da können wir später auch nochmal kurz drüber sprechen. Und was jetzt interessant ist ja, dass immer so getan wird von denjenigen, die sich quasi auf die höchsten Ämter bewerben, als würden sie das einfach nur vorfinden als Problemlage. Ja, dabei ist es ja nicht so, dass der Staat einfach auf diese naturgegebene Problemlage trifft, sondern dass er sie selbst unentwegt herstellt, indem er das Privateigentum an den Produktionsmitteln garantiert und indem er die Marktwirtschaft zur einzig legitimen Möglichkeit des Wirtschaftens erklärt. Und daher geht es dann auch im Wahlkampf nur um die Fragen, wie das Ganze reguliert werden soll und was da reguliert wird. Das ist gesetzt und unveränderlich. Das heißt, der Staat bringt seine Bürger in ganz viele Antagonismen zueinander und das gilt dann aber nicht nur nach innen, also nicht nur innerhalb der Nation, sondern auch nach außen. Auch zu denen wird man in einen Gegensatz gebracht, denn dort haben sich ja auch wiederum Staaten formiert, die nicht nur nach innen hin irgendwie schön wachsen wollen, sondern die ja auch ein bisschen aufs Außen schielen. Und zur Staatsräson der Demokratie gehört dann eben neben der Betreuung der Klassengesellschaft auch, Zitat, die Durchsetzung von Interessen, Rechten und ihrer der Nation nach außen.
Tja, nach außen hin untersucht der demokratische Staat, wie er sich den Rest der Welt nützlich machen kann. Alle anderen Staaten werden darauf untersucht, inwieweit sie sich für das heimische Kapitalwachstum nützlich machen lassen, um diesen Staaten dann die Bedingungen zu diktieren, unter denen gehandelt wird, soweit man das diktieren kann. Ja,
genau.
Manchmal bekommt man es vielleicht dann auch diktiert. Das ist ja dann ein Wechselspiel. Und da ist die Frage, wer ist der Mächtigere? Im Gegenstandpunkt heißt es dazu, mit der Zuspitzung dieses Problems. Der Partner fragt sich ja womöglich seinerseits, wie viel Bevormundung er sich gefallen lassen kann, ohne seine Autonomie aufzugeben, kommt das höchste Kriterium der Außenpolitik zum Zug. Die nationale Ehre. Für die geht auch die demokratische Staatsmacht über Leichen, auch auf der eigenen Seite.
Der Staat oder genauer gesagt die Staaten dieser Welt bringen potenziell alle Menschen in Gegensätze zueinander. Sie konkurrieren, also diese Menschen, die konkurrieren innerhalb der Nation um Reichtum und müssen dann im schlimmsten Fall auch noch die machtpolitischen Ambitionen ihrer Außenpolitiker ausbaden. Und diese Antagonismen zwischen den Menschen, die sind natürlich alles andere als natürlich. Ja, sie sind immer noch menschengemacht. Dass beispielsweise die Menschen innerhalb Deutschlands permanent um ihre elementaren Lebensbedingungen konkurrieren, das liegt nicht daran, dass der Mensch von Natur aus so ist, dass er nur Kapitalismus kann. Und es liegt auch nicht daran, dass es wirklich an den nötigen Ressourcen mangelt, um allen ein anständiges Leben zu bieten, sondern das liegt daran, dass alle aufs Geld verdienen angewiesen sind, also dass sie auf Kapitalismus verpflichtet werden. Und wenn sie es nicht schaffen, zu einem gewissen Geldreichtum zu kommen, dann haben sie auch kein Anrecht auf diesen gesamten Wohlstand, der da produziert wird. Und der wird dann beispielsweise lieber verschrottet als denjenigen gegeben, die nicht zahlungsfähig sind.
Interessant ist ja auch, dass eigentlich die Verlierer innerhalb dieser Ordnung eines Staates, also innerhalb dieses Konkurrenzkampfs, und dann meine ich jetzt eben die, die kein Kapital haben, dann auch nochmal zu Verlierern außerhalb dieses Staates gemacht werden können, wenn sie dann in den Krieg ziehen müssen. Denn es sind natürlich nie die Leute, die sehr viel Geld haben, die Gewinner dieses Konkurrenzkampfes sind, sondern es sind eher die Verlierer, wie es dann immer heißt. Es ist der Rich Man's War, aber gekämpft wird er von den armen Kerlen. Ebenso wenig sind die Interessengegensätze zwischen Deutschen und Ausländern, etwa Chinesen, eine ganz natürliche Sache, sondern sie entspringen einzig und allein den Interessen der konkurrierenden Staaten. Solange diese Staaten sich nur auf dem Feld der Handelspolitik austoben, bedeutet das für die Bürger lediglich Wohlstandsverluste, ja? Sobald die Staaten sich aber grundsätzlich als Gegner betrachten und ihre Interessen für völlig unvereinbar halten, müssen die Staatsbürger als Soldaten herhalten. Deswegen muss man ja so aufhorchen, wenn es zum Beispiel in Bezug auf China heißt, das sind Partner, Wettbewerber, gut, also da sehe ich schon, da kann ich entweder einen Wohlstandsverlust haben oder die, und Systemrivalen, und bei einer Rivalität steht ja der Kampf vielleicht noch aus, da kann ich dann als Staatsbürger auch zum Soldaten gemacht werden, um diese Rivalität dann für meinen Staat, in Anführungszeichen, zu gewinnen.
Und ich glaube, China ist da auch ein sehr gutes Beispiel, wo man genau diesen Übergang dann eigentlich sehen kann. Also die sind jetzt ja nicht so drauf bei der Zeitschrift, dass sie sagen, jeder Krieg entspringt einzig und allein handelspolitischen Interessen. Aber das kann natürlich diesen Übergang geben. Und bei China sieht man das so gut. Man hat die ja integriert in den Weltmarkt unter amerikanischer Vorherrschaft und hat sie sich eigentlich nützlich gemacht, was ja aber nicht nur zugunsten des Westens funktionierte, billige Konsumgüter aus China etc., sondern was ja auch in China einen ordentlichen Wohlstand geschaffen hat. Und nun ist man eigentlich an dem Punkt, wo diese Staaten beide das nicht mehr als so ganz einseitig positiv betrachten. Also der Westen sieht, was er sich da für einen Konkurrenten rangezüchtet hat und will den jetzt wieder quasi nach dem Prinzip Bigger than Neighbor ein bisschen kleiner halten, ein bisschen wieder unter den Tisch schubsen. Und China möchte sich das natürlich nicht bieten lassen. Und hier werden dann irgendwann diese Interessengegensätze so unversöhnlich, dass es durchaus auch ein Weltkriegspotenzial hat. Also das ist ja etwas, worauf sich da durchaus beide Seiten gerade vorbereiten und wo man jetzt auch sicherlich nicht irgendeiner Seite die Daumen drücken muss.
Nee, denn in einer atomar aufgerüsteten Welt sieht es auch eher so aus, als gäbe es dann nur Verlierer am Ende.
Ich würde sagen, auch wenn nur eine Seite verlieren würde, wäre es immer noch nicht so schön.
Ja, aber das, genau, aber das muss den Leuten ja, müsste ja eigentlich schon aus dieser Logik heraus als Schwachsinn vorkommen.
Und in all dem, was wir jetzt entwickelt haben, liegt gewissermaßen eine gewisse Perfidie der demokratischen Wahl. Also die Bürger, die stellen sich eigentlich permanent die Frage, was würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre? Und dann stellen sich zum Beispiel die Frage, wie viel Sozialstaat können wir uns noch leisten, ohne Arbeitsplätze zu gefährden? Oder wie viel Aufrüstung braucht es denn gegen den Rest der Welt? Und all diese Probleme, die nur dadurch entstehen, dass wir in dieser Welt konkurrierender kapitalistischer Staaten leben, die durchdenken dann die Bürger kritisch, obwohl sie von dieser Ordnung ja gar nichts haben, sondern eher im Gegenteil permanent Opfer bringen müssen. Und so gesehen ist dann auch verständlich, warum hier das klingt erstmal zynisch, der Titel Demokratie ist die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, oder das klingt irgendwie übertrieben, aber eigentlich hat das so betrachtet, ja, wenn man es so interpretiert, etwas sehr Wahres. Die Bürger beziehen sich konstruktiv auf die Zumutungen, die man ihnen antut, zerbrechen sich dann den Kopf darüber, welche Partei diese festgesetzten staatlichen Zwecke, also inneres Wirtschaftswachstum und äußere Stärke, wohl am besten ausfüllen kann. Obwohl sie selbst ja diejenigen sind, die dann drunter leiden, die dann unter Sozialkürzungen oder gar unterm Kriegsdienst leiden.
Ja, das ist ja, muss man ja auch erstmal hinbekommen. Also eigentlich ist das ja eine unglaubliche Verrenkung, die stattfindet, die aber so stattfindet, als sei sie intuitiv einleuchtend. Aber eigentlich ist es das ja gerade nicht. Also jetzt Eltern zu fragen, könntet ihr eure Kinder bitte uns geben, damit die an der Front kämpfen und vielleicht auch sterben? Also wer würde seine Kinder so auf so eine Frage hin einfach mal abgeben? Aber es findet ja dann tatsächlich, wenn man die Frage ein bisschen abstrakter stellt, sind wir bereit zu verteidigen und bla bla bla, dann findet ja genau eine Beantwortung dieser Frage statt mit einem großen Ja. Und sonst würde man aber, wenn man diese Eltern ja fragen würde, also nicht, dass das würden sie ja ihren Kindern zu Recht nicht das Geringste antun lassen. Also da würde ja nicht mal, dürfte man ihnen ein Haar krümmen. Da würden sie sofort zu Recht auf die Palme gehen. Aber da sagen sie, na ja gut, so ist es dann eben.
Ja, weil sie gewissermaßen Nationalisten sind. Wir haben das ja schon mal erklärt. Es gibt natürlich diesen Nationalismus in dieser chauvinistischen Fassung. Also dass man irgendwie sagt, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Das ist jetzt natürlich die extremste Form von Nationalismus. Aber es gibt ja auch diesen ganz liberal-staatsbürgerlichen Nationalismus, dass man halt einfach sich die ganze Zeit in den Staat reindenkt und auch diesen Staat als ein Instrument für das eigene Wohlergehen quasi betrachtet. Und wenn man so dann darauf blickt, dann ist es vielleicht auch so, dass man dann sagt, na gut, dann müssen vielleicht die Kinder auch mal an die Front, denn dieses schöne Leben, das der Staat einem netterweise bietet, das gibt's halt auch nur so.
Ja, Friedrich Merz sagte ja, ich glaube, in einem Zeitinterview, dass er stolz wäre, wenn seine Kinder für Deutschland kämpfen würden. Also das muss dann ja auch tatsächlich so internalisiert sein.
Ne? Da war Ursula von der Leyen ja ehrlicher. Die wurde ja mal gefragt von der Heute-Show, ob sie denn eigentlich ihren Kindern empfehlen würde, zur Bundeswehr zu gehen. Da hat sie ja nur gelacht.
Ach so, ja. Ja, sie hat da schon mehr Einblicke bekommen als Friedrich Merz vielleicht aus dem Flieger raus. Mit Abweichern wird ja auch nicht besonders nett verfahren. Wer sich dem auf eine naive Weise entgegenstellt, wird in der demokratischen Öffentlichkeit ja als nicht regierungsfähig erklärt. Ja, das ist ja immer so ein Vorwurf, der Parteien dann gemacht wird, nicht regierungsfähig zu sein.
Das haben wir jetzt ja auch gesehen in diesen ganzen Wahldebatten, ne? Also wo sofort dann an die Linkspartei diese Frage gestellt wird und sind Sie denn jetzt kompromissbereit? Wie steht es um die sicherheitspolitische Verlässlichkeit? All solche Fragen werden da sofort gestellt, um da quasi die Partei entweder auf Linie zu bringen oder dass man sich schon mal vorbereitet darauf, die aus allen Rohren zu beschimpfen, falls sie zum Beispiel der deutschen Wiederbewaffnung nicht so gute Dienste leistet.
Ja, oder es wurde ja zum Teil wirklich angeprangert, dass die Linke ausschließt, mit Friedrich Merz in eine Koalition zu gehen. Also was ja irgendwie auch klar wäre, dass man sich damit seine ganze Existenzberechtigung entziehen würde.
Wenn man und wo es ja auch kein Interesse gegen, also umgekehrt dran gibt. Nicht, aber, also es gibt ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit AfD und Linken seit Jahren, der jetzt für die AfD mal kurz aufgeweicht wurde, aber der ja schon insbesondere nach links als Brandmauer totale Gültigkeit hat.
Aber man kann auch mit strafenden Institutionen des Staates bei allzu viel Kritik rechnen. Da heißt es beim Gegenstandpunkt, ideelle Anschläge auf die fraglose Berechtigung der monopolisierten Gewalt sind schon Untat genug, werden daher bereits im Vorfeld aufgeklärt und unter Kontrolle gebracht, damit es zu einer irgendwie folgenreichen Infragestellung des zu schützenden Systems erst gar nicht kommt. Die nötigen Spitzeldienste sind von der demokratischen Verfassung weitsichtig gleich eingeplant. Ja, das spielt vermutlich auf die Geschichte der marxistischen Gruppe an, die sich der Überwachung durch den Staat dann in der Weise entzog, dass man sich auflöste.
Und auch heute sehen wir das ja durchaus, dass der Staat da nicht immer die Samthandschuhe anhat. Wir hatten jetzt sehr kürzlich diesen Fall mit dem Berufsverbot Lisa Pöttingers, also wo eine Lehrerin nicht zum Schuldienst zugelassen werden sollte, weil sie das Wort Profitmaximierung negativ konnotiert benutzt hat. Also der Staat kann da sehr, sehr anders und sehr unfreiheitlich, wenn man so eine grundsätzliche Kritik auch nur andeutet.
Ja, oder denken wir an die letzte Generation bei den Hausdurchsuchungen und sowas und welche drakonischen Strafen man dort verhängt hat, da hat man natürlich sehr schnell gezeigt und da war ja noch nicht viel Fundamentalkritik in dem Sinne da, sondern man hat ein paar Einzelaktionen gemacht, da hat der Staat sehr schnell gezeigt, woran man ist.
Genau, aber ich meine, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil man da ja so gesehen hat, okay, Fridays for Future, da stören sich vielleicht die Politiker dran, dass ein paar Wochen lang freitags die Schule ausfällt, aber irgendwann hat sich das auch wieder und dann ist es in Ordnung, weil da ja wirklich Leute nur mit so einem Schildchen rumlaufen und Forderungen an den Staat stellen. Und das hat zwar die letzte Generation auch gemacht, die haben ja ganz bescheidene Forderungen gestellt, also so Sachen wie das 9-Euro-Ticket zu behalten, war ja so ziemlich das Radikalste, was die letzte Generation gefordert hat, aber sie haben dabei den Betrieb gestört, also haben sich auf die Straße geklebt, haben die Leute vom Arbeiten abgehalten, also von dem, was in Deutschland halt dazugehört, dass jeden Tag ordentlich arbeiten gegangen wird, und haben sich also nicht nur damit begnügt, bittstellerisch an die Politik heranzutreten, und das geht nicht, denn wir haben ja vorhin gelernt, man mischt sich mit dem Kreuzchen ein, um dann wieder ausgemischt zu sein, also ab dann darf man nur noch Petitionen stellen, aber nicht mehr selbst beanspruchen, in der Gesellschaft größer zu transformieren. Und jetzt kommen wir mal zurück zur Ausgangsfrage der Folge. Wozu dient nach dieser Interpretation die demokratische Wahl? Wir haben es schon festgehalten, sie dient sicherlich nicht dazu, dass die Bevölkerung ernsthaft in die zentralen Fragen der Gesellschaft interveniert, sondern im Gegenteil, sie soll sich mit ihrer Einmischung durchs Wahlkreuz direkt wieder ausmischen, was aber nicht bedeutet, dass die Wahl sinnlos sei. Eine hohe Wahlbeteiligung ist durchaus bedeutsam für den Staat. Und deshalb sehen wir dann auch im Wahlkampf die großen Plakate, wo es heißt, geht wählen. Ja, wo also quasi dieser Aufruf gestartet wird, ihr müsst jetzt allesamt wählen gehen. Es ist uns auch egal, wen ihr wählt, Hauptsache ihr wählt, Hauptsache ihr nehmt das Königsrecht der Demokratie an. Und da können wir dann lesen, die Demokraten, die für Wahlbeteiligung als solche werben, gleichgültig wie heuchlerisch sie das tun, Wahlkandidaten denken allemal an Stimmen für die eigene Partei, bewegen sich damit ganz auf der Linie der Parole, mit der die SED in alten DDR-Zeiten ihr Volk zur freiheitsfeindlichen Einheitswahl agitiert hat. Wählen heißt sich bekennen, zum Herrschaftssystem nämlich. Ja, also das sind dann die besonderen
Polemiken, für die berühmt sind, ja.
Und Polemiken und Spitzen, für die die Redaktion berühmt ist und die dann die Texte doch trotz der Kompaktheit, es ist ja nicht immer einfach zu lesen und das sind auch mitunter recht anstrengend formulierte Sätze, was es dann doch manchmal auch ganz unterhaltsam durchaus macht. Und hier ist es also so, je höher die Wahlbeteiligung ist, desto höher ist anscheinend der Anteil in der Bevölkerung, der die grundlegenden Spielregeln akzeptiert, und desto höher ist die moralische Legitimation der Herrschaft. Das haben wir jetzt ja auch gehört, da wurde gesagt, hip hip hurra, endlich mal wieder eine höhere Wahlbeteiligung. Da sieht man, wie wichtig den Leuten die Frage ist, wer hier regiert. Und deshalb hat dann zum Beispiel Friedrich Merz einen besonders starken Regierungsauftrag, weil so viele tatsächlich zur Wahl gegangen sind und sich eingemischt haben.
Ja, sie haben nur nicht ihn gewählt. Also 28,5% sind ja jetzt nicht so doll.
Aber jeder Politiker macht ja dann einfach das draus, was er will.
Ja, jeder hat gewonnen in irgendeiner Weise natürlich. In diesem Ganzen liegt ja auch der Grund, man kann das erkennen, nicht nur an der Polemik, sondern generell, warum die marxistische Gruppe der Realpolitik doch recht abhold geblieben ist, ja, weil die Möglichkeiten, für die eigenen Interessen einzustehen, unter diesen Verhältnissen immer sehr begrenzt sind, so die These. Das ist ein Unterschied zur liberal-konservativen Demokratiekritik. Da gibt es ja eine Kritik, die sagt, fürchtet euch lieber mal vor der Masse. Wer weiß, was davon zukommt. Alexander Rüstow beispielsweise sprach vom Interessentenhaufen, der den Staat zerreiße. Hier lautet also die Kritik umgekehrt, der Staat lässt die Massendemokratie gerne zu, solange die Bürger nicht auf die Idee kommen, dass die grundsätzliche Staatsräson ihrem Eigeninteresse zuwiderläuft.
Also beim Gegenstandpunkt ist das jetzt
also quasi, beim Gegenstandpunkt, ja. Also wir haben das, wir haben also bei dem Interessentenhaufen und bei überhaupt den neoliberalen Denkern ja dann so die Idee, wie schützen wir eigentlich den Staat auch vor der Bevölkerung. Mhm. Und das ist ja auch, warum man zum Beispiel die Austeritätspolitik in die Verfassung geschrieben hat. Deswegen ist das ja auch so eine ganz heikle Angelegenheit, wenn jetzt liberale Demokraten, also nicht Wirtschaftsliberale, sondern liberale Demokraten sagen, wir müssen die Verfassung viel fester machen, Demokratie fester machen, nicht, dass da von außen irgendwelche Anfechtungen kommen und so etwas. Das bedeutet natürlich auch, dass man also der demokratischen Wahl Dinge entziehen will, über die dann nicht entschieden werden soll. Das heißt also, das Korsett wird enger geschnürt. Als es ohnehin schon ist. Bedeutet, also ist natürlich irgendwie sinnvoll, wenn man denkt, dass Leute kommen können, die Verfassung schnell untergraben und das dann alles auflösen. Also wir haben ja sowas in Ungarn durchaus oder sehen so etwas jetzt auch in der Tendenz in den USA. Und da ist dann die Frage aber natürlich, wenn ich weiter die Demokratie so einschnüre, wie viel habe ich dann noch von Liberalität in der liberalen Demokratie eigentlich, ja. Aber das ist immer so diese Idee, eigentlich eine konservative Haltung, dass man sagt, also die Masse ist die Gefahr, während wir jetzt beim Gegenstandpunkt sagen, nee, es ist eigentlich anders. Die Kritik lautet nicht, der Staat ist viel zu partizipativ, richtet sich viel zu sehr nach dem, was die Leute so wollen. Beim Gegenstandpunkt sagt man eher, in allen wichtigen gesellschaftlichen Fragen gibt es gar keine Partizipationsmöglichkeiten der breiten Masse.
Und das ist ja interessant, weil man quasi immer diese Demokratiekritik von rechts hat, was es eben gesagt. Und einerseits versucht man heutzutage dann natürlich besonders heikle Themen, wie zum Beispiel der Staatsfinanzierung, generell gleich dem demokratischen Votum zu entziehen, so wie man es ja ohnehin schon längst gemacht hat mit der Frage der Wirtschaftsweise oder sowas, ne? Also dass kapitalistisch gewirtschaftet wird, das steht ohnehin schon mal fest. Das ist ja quasi das eine. Und das historisch Interessante ist ja, dass man quasi Ende des 19. Jahrhunderts so diese Angst hatte, ja, was ist denn, wenn die Arbeiter wirklich alle wählen dürfen? Also wenn die real existierende Demokratie dieser Zeit, die die Reichen privilegiert hat, also wo man vor allem, was weiß ich, irgendwelche Besitzwahlrechte oder sonst was hatte, also wo nur diejenigen, die ohnehin gut begütert waren, wählen durften. Was ist, wenn wir das auflösen zugunsten einer Massendemokratie, wo auch die Arbeiterschaft, wo auch der vierte Stand, der offenkundig in der Mehrheit ist, wählen darf? Und was man da ganz gut sieht, ist, dass solange man es schafft, dass man bestimmte Sachen dem demokratischen Votum entzieht, also Fragen der Wirtschaftsweise unter anderem, dass es dann gar nicht gefährlich ist, Massendemokratie zuzulassen, also dass jeder gleichberechtigt wählen darf, sondern umgekehrt, das verschafft dem Staat nochmal eine ganz neue Legitimation, das sorgt dafür, dass sich die Leute mit diesem Staat identifizieren und dann eben in diese Fragen, die ihnen ja eigentlich eher schaden, konstruktiv einmischen. Und ich glaube, das ist jetzt auch das Interessante, wo wir nochmal dieses Thema Medien diskutieren können. Weil du hast ja vorhin diese Frage angesprochen, ja, von wem kommt eigentlich diese Idee? Ist es wirklich so, dass die Parteien Ideen aufnehmen, die in der Bevölkerung da sind? Und jetzt muss man ja erstmal sagen, der Rahmen, in dem gedacht wird, was überhaupt politisch gemacht werden kann, das steht ja fest. Also, dass marktwirtschaftlich gehandelt wird, dass in Konkurrenz mit anderen Staaten gehandelt wird. Und dann hat man als zweite Instanz, die quasi das Denken der Bürger einschränkt, noch die Politiker, die sich hinstellen und die denen vordenken, was angeblich die Lösungen sind, denen man folgen kann, ja, was es braucht, damit es für alle vorangeht, wenn man so möchte. Und dann haben die Menschen zwischen diesen Möglichkeiten, die Wahlfreiheit, können dann ein Kreuz machen und dann wiederum berufen sich diejenigen, die die Staatsmacht bekommen, darauf und sagen, ja guckt mal, das will das Volk. Obwohl das natürlich hochgradig selektiert worden ist durch Verfassung und durch die Medien, die ja auch noch eigene Interessen haben, privatwirtschaftlich und sonst was.
Ja, das ist die Realität der Massenmedien, die dann etwas produziert, wie zum Beispiel einen Wahlkampf, der ganz auf das Thema Migration setzt. Danach sah es ja im September, Oktober vergangenen Jahres nicht aus, dass das das eigentliche Thema werden wird. Dann gab es natürlich, und das ist die Realität, diese Anschläge. Aber die sind ja allein nicht der Grund dafür, dass das jetzt in allen Köpfen ist, sondern es geht natürlich nur durch eine Realität der Massenmedien, die sagt, das ist unsere wichtigste Frage, dass das in den Köpfen ist. Also man hätte jetzt auch sagen können, so und so viele Menschen können sich die Miete in Deutschland nicht mehr leisten. So sind die Zustände. Hier werden Leute zwangsgeräumt. Das zeigen wir jeden Abend im Fernsehen. Dazu befragen wir jeden Tag 5 Politiker in Talkshows. Und dann ist die Realität der Massenmedien eine andere und ist natürlich auch das Wahlergebnis ein anderes. Ja, also das ist ja eine sehr simple Angelegenheit. Das heißt aber auch, dass wir, also jenseits dieses engen Korsetts, das jetzt vom Gegenstandpunkt beschrieben wird, eben noch diese sehr eingeschränkte Situation haben, dass das, was tatsächlich verhandelt werden könnte innerhalb des Rahmens, auch meist gar nicht vorkommt. Und dass ja gerade sich abzeichnet, dass die wichtigen Fragen jetzt nach der Wahl geklärt werden. Aufrüstung, europaweit, national, Schuldenbremse und so. Das war ja immer nur so am Rande, gab es ein paar sicherheitspolitische Bekenntnisse oder so, aber viel konkreter machte es ja da niemand, weil man ja lieber die ganze Zeit darüber reden wollte, wie viele Flugzeuge nach Afghanistan pro Tag fliegen können.
Genau, und das ist dann eben so, ich meine, wir haben natürlich diese Medien, die haben jetzt auch ein gewisses privatwirtschaftliches Interesse daran, dass also...
Ja, zum Teil ja auch nicht, also genau, zum Teil ja, ist es ja auch
ja, aber ich meine nur, also dass jetzt über Flüchtlinge gesprochen wird und nicht über beispielsweise hohe Mieten, das ist ja schon so. Klar kannst du jetzt sagen, eine liberalere Migrationspolitik, die würde auch der Privatwirtschaft nützen, aber das schließt sich ja nicht aus, einerseits zu sagen, man...
Ja, aber das Öffentlich-Rechtliche war doch mindestens genauso doof wie die privaten Medienhäuser.
Genau, das ist ja das andere. Also ich würde sagen, auf der einen Seite gibt es natürlich die privaten Medien, die haben jetzt vielleicht ein privatwirtschaftliches Interesse daran, nicht über hohe Mieten zu sprechen und stattdessen auf Flüchtlinge zu schimpfen. Und dann ist es ja so, dass die auch bei den öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich die Politiker an genau den Maßstäben messen, die die Politiker selbst aufführen. Ja, also die Politiker sagen dann halt, das drängendste Problem für Deutschland ist die Frage, wie wird man schnell die Flüchtlinge los, denn das sind angeblich alles schreckliche Gewalttäter. So, und das wird dann quasi gesetzt, damit man eben nicht über solche Themen, wie du sie aufgeführt hast, spricht im Wahlkampf, sondern damit man eigentlich so eine nationale Einigkeit gegen den äußeren Feind stiftet, damit niemals über irgendwas Materielles gesprochen wird. Und dann stellt sich eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur noch hin und fragt dann, wer ist dabei am glaubwürdigsten? Also es war ja schon, bevor das jetzt in den letzten 3 Monaten so ganz krass angezogen hat, das war ja schon vor einem knappen Jahr so, dass Maybrit Illner da saß und einfach in die Runde gefragt hat, wer schiebt am besten ab? Also ich glaube, ziemlich wortwörtlich sogar hat sie das gefragt. Also da werden auch die Maßstäbe der Kritik komplett der Politik entnommen. Da brauchst du dann auch nicht mal ein privatwirtschaftliches Interesse dran. Das Einzige, was ich mich jetzt frage bei dieser Kritik, ist ja, wie geht man da eigentlich um mit einer Partei, die wirklich eine systemische Alternative aufmachen will? Die ist jetzt gerade, muss man gestehen, nicht zu sehen. Also auch die Linke bekennt sich ja zu Grundgesetz und die sagen zwar demokratischer Sozialismus, aber jetzt wirklich eine Planwirtschaftsdebatte ist da ja auch nicht sonderlich präsent da. Aber wie ist das zum Beispiel mit der Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert? Also wo man wirklich sagt, ja, man hat so eine straff geführte, von Sozialisten geführte Partei, die tatsächlich in die Politik sich einmischt, um den Staat abzuschaffen, also letztlich gewissermaßen verfassungsfeindlich ist. Da kann man ja nun nicht davon sprechen, dass wenn man die wählt, dass man dadurch dann seine Zustimmung zur Herrschaft gibt. Also das finde ich, ist zumindest bei diesen solchen historischen Beispielen kann man das nun wirklich nicht so richtig behaupten, auch wenn der Staat es natürlich im Regelfall gut schafft, solche Parteien dann entweder einzufangen, so hat man es ja bei der Sozialdemokratie gemacht, denen hat man dann Ämter angeboten und sie dann konstruktiv zum Mitmachen bewegt, oder aber man verbietet sie, wie es mit der KPD passiert ist.
Ja, und hinzu kommt ja auch, dass tatsächlich in dieser Theorie ein gewisser Fatalismus steckt, der dann natürlich auch zu dem Umkehrschluss führen könnte, dass man sagt, also alles Quatsch. Und dann sieht man natürlich schon, dass Wahlentscheidungen, wenn auch nur inkrementell, aber doch dann für einige Menschen sehr spürbar den Unterschied machen können. Ja, also es ist, glaube ich, schon sehr erheblich, ob man beispielsweise eine Partei hat und stärkt, die einen höheren Mindestlohn haben möchte oder nicht. Also das ist dann natürlich weit davon entfernt, das System auf den Kopf zu stellen, verbessert natürlich die Situation für sehr viele Menschen dennoch.
Und ich würde ja auch sagen, also es gibt ja auch, und das ist jetzt vielleicht ein Lob, was man dann doch der Linkspartei einmal machen muss. Es wurde jetzt ja immer wieder gefragt, sie können jetzt ja nichts verändern. Und dann hat ja Jan van Aken schon gesagt, naja, was heißt denn, man kann nichts verändern? Also man kann ja auch von außen quasi Druck machen. Man muss dazu ja nicht mitregieren. Das ist, finde ich, schon etwas sehr Wichtiges, weil er sich da eher so auf dieses Thema Bewegungen und so weiter stützt. Und es ist ja durchaus möglich, für seine Interessen zu kämpfen, zu streiken und all das zu machen und dadurch gewisse Verbesserungen zu erwirken, ohne selbst mitzuregieren, dass man also den Regierenden durch eine gewisse mangelnde Konstruktivität etwas aufnötigt, etwas zu tun, eine soziale Verbesserung einzuführen. Also diese Möglichkeit besteht natürlich. Klar, in Deutschland ist die auch wiederum sehr stark eingegrenzt, dadurch, dass zum Beispiel Generalstreiks verboten sind. Aber das ist ja auch ehrlich gesagt eine gewisse Blödheit der Gewerkschaften, dass sie sich sowas bieten lässt oder lassen.
Und wir können ja auch für andere Parteien sehen, dass, wenn sie nicht mitregieren, sie trotzdem wirkungsvoll sein können. Ja. Einmal die AfD. Er hat sicherlich die Politik in Deutschland sehr radikal verändert. Und ich würde fast es wagen zu sagen, dass die Grünen mit ökologischer Politik erfolgreicher waren, wenn sie nicht regiert haben, als wenn sie dann tatsächlich auf der Regierungsbank saßen. Also man muss dann schon ein bisschen den Parlamentarismus verstehen, bevor man sich da so durchringt, wie das dann zuletzt Habeck und Baerbock machten, fälschlicherweise zu sagen, dass die Linken ja gar nicht regieren wollen oder so. Man kann aber nur etwas bewirken, meinten sie dann in ihren Videos, wenn man auf der Regierungsbank sitzt. Und das ist natürlich nicht so, weil dann kann man sich ja gleich die Frage stellen, warum braucht man denn überhaupt einen Parlamentarismus, wenn dem so wäre? Und das ist ja definitiv so, dass man auch von außen wirken kann. Und du hast jetzt noch was angesprochen, das darüber hinausgeht, nämlich dass außerhalb des Parlaments, also dass dort eine Verbindung der Partei im Parlament, also der Linken, dann zu Bewegungen auf der Straße sind, von Fridays for Future über Wir fahren zusammen bis hin zu Gewerkschaften. Und da ist natürlich auch ein gewisses Potenzial.
Und das denke ich auch, also dass tatsächlich, wenn man jetzt ungefragt dieser Partei einen Rat geben kann, der Linkspartei, dann glaube ich, wäre es auch tatsächlich eben nicht zu versuchen, sich konstruktiv hier zu beteiligen. Und wenn es heißt, ihr müsst jetzt, was weiß ich, die Schuldenbremse mitreformieren, damit nochmal irgendein Paket Waffen durch den Bundestag geht oder so, dass man da einfach sagt, nö, ist nicht unser Programm, wir haben da keine Lust drauf. Und dass man eigentlich eher versucht, Plattform einer Bewegung zu sein, also so wie wirklich im 19. Jahrhundert ja auch mal die Sozialdemokratie eine Bewegung war, die auf die komplette Änderung der Gesellschaft abzielte und die nicht einfach nur im Parlament saß, sondern die überall im Land Kneipen unterhielt, Vereine unterhielt und so weiter, um überhaupt sowas wie ein Klasseninteresse entstehen zu lassen. Ja, das ist jetzt lange her und das ist denkbar schlecht gelaufen, aber ich glaube, dieser Weg des 19. Jahrhunderts noch, der war jedenfalls sinnvoller als das, was die Sozialdemokratie danach gemacht hat.
Ja, zu hoffen bleibt ja, dass die Linke Bügeleisen in den Büros haben wird im Bundestag, damit die Sachen auch immer mal wieder aufgebügelt werden. Zum Schluss wollen wir noch auf die Speakeasy Bar hinweisen, die ist bereits erschienen. Und auch erschienen ist Wohlstand für alle Literatur. Wir sprechen über einen Science-Fiction-Roman, The Dispossessed oder auch Freie Geister von Ursula K. Le Guin. Und ich will noch darauf hinweisen, dass ich am 20.03. in Reutlingen und am 25.03. in Duisburg bin. In Duisburg gibt es dann Rashomon zu sehen und ich spreche über den Film.
Ja, nicht schlecht. Ich bin am 14. April in Berlin im wunderschönen Renaissance-Theater. Dort spreche ich mit Jakob Augstein über mein neues Buch, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde. Da geht es also auch um einen Teil dessen, was wir heute besprochen haben, um die Pflicht des Bürgers für seinen Staat notfalls ins Gras zu beißen. Und da werde ich nochmal erklären, warum ich nicht so motiviert bin dazu.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!